Well, guten Morgen an euch alle. Unser Predigttext kommt heute aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte schlagt dort auch darauf. Es ist ein kürzer, aber trotzdem wichtiger Text für uns heute Morgen. Und als ihr dort schlagt, vielen Dank an Reinhard und Herbert und die Gemeinde für diese Einladung und Gelegenheit, heute hier Gottesdienst für mich und meine Familie mit euch zu feiern. Ich bringe viele herzliche Grüße von der Neuenburg International Church und auch von Freiburg. Aber ich muss im Voraus zugeben, dass es gibt viele Aussprachen in der deutschsprachigen Welt. Und ich bin mit der österreichischen Aussprache nicht so vertraut. Aber heute werdet ihr auch eine neue Aussprache kennenlernen. Das heißt Brian Deutsch. So. Wir alle werden etwas erfahren. Aber jetzt kommen wir zum Gottes Wort. Kolosser Kapitel 4, Vers 2, das Wort Gottes. Seid ausdauernd im Gebet und wach darin mit Danksagung. Amen. Lass uns zu Herr beten. Herr, wir bitten jetzt um deinen Geist. Durchdringe unsere Herzen mit deinem Schwert deines Worts. Entlarve unsere Sünde und Lauheit. Und lass uns nicht, dass wir uns heute Morgen selbst betrügen. Bringe uns Leben in der Wahrheit, deine Wahrheit. Und stärke unseren Glauben und unsere Überzeugung. Und vor allem mögest du heute Morgen in uns verherrlicht werden. Das bitten wir im Namen Christi. Amen. Einerseits geht es in unserem Predigttext eindeutig um das Gebet. Aber andererseits geht es in vielerlei Hinsicht nicht um das Gebet. Das Gebet mag heute das Thema sein, aber wie so viele andere Praktiken und Disziplinen des christlichen Lebens ist es wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Um es klar zu sagen, Gebet ist einfach ein echtes Gespräch mit Gott. Und obwohl diese Definition einfach ist, wissen viele von euch heute Morgen aus eigener Erfahrung, dass Gebet alles andere als einfach ist. Um das Gebet ranken sich oft viele Fragen. Zum Beispiel, wie bete ich? Welche Worte soll man verwenden, wenn er betet? Worüber soll ich beten? Wie oft soll ich beten? Wie lang sollen meine Gebete sein? Wie authentisch müssen meine Gebete sein? Ist es zum Beispiel in Ordnung, ein Gebet aufzusagen? Ist ein regelmäßiges Essensgebet wirklich ein Gebet? Oder wie aufrichtig müssen sie sein? So viele Fragen. Und ich vermute, dass viele von euch hier diese Spannung in unserem Gebetsleben spüren. Gebet kann sehr einfach sein. Wer wünscht sich nicht jemanden, der immer zuhört? Aber Gebet kann auch einfach frustrierend sein. Vor allem, wenn es scheint, dass niemand zuhört. Die Bibel gibt uns keine genauen Gebete, wie wir beten müssen. Die Heilige Schrift hilft uns zwar, indem sie uns viele aufgezeichnete Gebete und sogar das Vaterunser gibt. Aber sie gibt uns vor allem Prinzipien. Wenn Paulus hier in Kolosser 4 sagt, seid ausdauernd im Gebet und wach darin mit Danksagung, dann gibt er uns einen Fahrplan, wie wir die Spannungen bewältigen können. Durch diesen Text gibt der Heilige Geist uns drei wichtige Grundsätze für das Gebet. Wir sind alle unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lagen. Und das ist wichtig. Aber weil diese Grundsätze jede Person auf eure eigenen Leben auch anwenden können. Das ist das Schöne an Gottes zeitlosem Wort. Wir sind alle verschieden und ändern uns. Aber sein Wort an sich nicht. Und dieser Aspekt des Gebets können und müssen für uns alle gegenwärtig sein, wenn wir Menschen sein wollen, die beten. Also was sind diese Gebetsgrundsätze? Was sehen wir hier im Text? Betrachten wir sie gemeinsam. Der erste Grundsatz ist, dass wir müssen im Gebet beharrlich sein. Wir müssen im Gebet beharrlich sein. Der erste Teil unseres Textes ruft uns zur Beharrlichkeit auf. Wie jede Autorität definiert die Bibel die Realität für uns. Sie sagt uns, was das Leben wirklich ist. Und da sie von Gott eingegeben würde, können wir auf ihre Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit vertrauen. Gottes Wort sagt uns genau, was in der Welt und in unserem Leben geschieht. Und es sagt uns, warum. Vielleicht gefällt uns nicht, was es uns sagt. Wir können ignorieren, was es uns sagt. Aber der einzige Weg, wie wir im Gebet beharrlich sein können, ist, ehrlich zu sein und die Wahrheit der Bibel anzuerkennen. Und so, hier ist, was die Bibel uns sagt. Es sagte uns, dass unsere Situation unmöglich ist. Unsere Situation ist unmöglich. Sie ist hoffnungslos. Wir leben in einer gefallenen und verfluchten Welt. Wir können und werden Frustration, Entmutigung, Schmerz oder Tod nicht aus eigener Kraft überwinden. Warum nicht? Weil wir keine Macht dazu haben. Es ist leicht, uns vorzugaukeln, dass der Mensch große Macht hat. Besonders in der heutigen Zeit. Mit FaceTime zum Beispiel sind wir in der Lage, mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Wir können die DNS manipulieren, Nanomaschinen herstellen, neue Immuntherapien gegen Krebs entwickeln, KI berechnen und die Klimakrise lösen. Es sieht so aus, als ob wir alles tun können. Und obwohl diese nicht unbedingt falsch sind, sind die doch Illusionen. Sie zerschnellen an zwei Felsen Realität. Und der erste Felsen ist, dass Technologien und Fähigkeiten ändern unser Wesen nicht. Unsere Natur bleibt unberührt von Technologien und Fähigkeiten. Wie Martin Lloyd-Jones sagt, ziehen wir unsere Probleme an und aus wie Kleidung. Aber die Person handelt sich nicht. Egal, was wir scheinbar verbessern oder erfinden, wir ändern uns nicht. Wir sind immer noch fehlbar, gebrechlich und werden sterben. Und das Böse, die Unwissenheit und die Sünde bleiben von diesen Fortschritten unberührt. Sie sind zwar erstaunlich, bleiben aber zu einfach und zu oberflächlich. Ein Mann, der auf dem Sterbebett liegt, wird nicht das neueste iPhone getröstet werden. Eine Frau, die sich scheiden lässt, wird keine Freude an der Medizintechnik finden. Das meine ich. Und das ist die erste Realität. Der zweite Felsen der Realität ist, dass wir unser Leben sehr oft als selbstverständlich ansehen. Aber unser Leben, unsere Energie, unsere Gedanken und unsere Talente sind nicht unser Eigentum. Gott schenkt uns diese Dinge. Er schenkt sie allen Menschen. Niemand hat jemals beobachtet, wie etwas Totes lebendig würde. Und niemand hat je gesehen, wie etwas aus eigener Kraft ins Leben kam. Der Mensch und die Schöpfung verfügen nicht über diese Kräfte. Wir denken, wir hätten Macht, aber wir vergessen, dass uns alles gegeben würde. Unser Leben, unser Verstand, unser Atmen, die Energie in unseren Zellen, all das ist uns von Gott gegeben. Und wir haben nichts selbst gemacht oder verdient. Nur wenn wir mit unverhüllten Augen sehen, wie unmöglich und wie abhängig unsere Lage ist, werden wir dann beharrlich beten. Das ist der Punkt. Ausdauerndes Gebet erkennt implizit und explizit unsere Hilflosigkeit und unsere Bedürftigkeit an. Der Herr sagt uns, dass wir viel Frucht tragen werden, wenn wir in ihm bleiben und er in uns. Aber ohne ihn können wir nichts tun. Und das gilt auch für das Gebet. Jemand, der beharrlich betet, erkennt diese Wahrheit. Wir können nichts ohne Gott tun. Meine Frage an euch und an dich. Hast du jemals dieses Gefühl der Hilflosigkeit verspürt? Diese Abhängigkeit? Oder begegnest du Gott als ein Partner oder als Gleichberechtiger? Oder kommst du zu dem Herrn als jemand, der unabhängig ist? Wenn du beharrlich beten wolltest, nimm dich Zeit, darüber nachzudenken, wie abhängig wir von Gott oder du von Gott bist. Dein Wort sagt, sei ausdauernd im Gebet und ausdauerndes Gebet erkennt unsere wahre Situation. Das ist der erste Grundsatz. Der zweite Grundsatz von Text ist, wir müssen im Gebet wachsen sein. Wachsen sein. Unser heutiger Text fügt noch zwei wichtige Beschreibungen des ausdauernden Gebets hinzu. Die erste ist, dass es wachsen ist. Und wir können dieses Prinzip mit einer einfachen Frage angehen. Und hier ist die Frage. Betest du mit Erwartung? Wenn du betest, betest du mit Erwartung. Dazu gibt es viele Komponenten, die wir ebenfalls fragen könnten. Zum Beispiel, glaubst du wirklich, dass du zu Gott sprichst, wenn du betest? Glaubst du wirklich, dass er dich hört? Oder glaubst du wirklich, dass er dir antworten wird? So etwas wie ein unerhörtes Gebet gibt es nicht. Wenn wir in unseren Gebeten wachsam sein wollen, müssen wir unseren Gott kennen. Wenn wir im Gebet erwartungsvoll sein wollen, müssen wir unseren Gott kennen. Wenn du so bist wie ich, dann bete ich oft wie ein Roboter mit sinnlosen oder bedeutungslosen Worten. Oder vielleicht vergessen wir dann, was wir schon gesagt haben. Oder wie oft beten wir nur, um uns zu trösten und uns besser zu fühlen. Oder wir beten, aber wir glauben zu keinem Zeitpunkt in unserem Herzen an das, wofür wir beten. Zum Beispiel beten wir für eine sterbende Person, ohne zu glauben, dass sie wieder gesund wird. Oder wie oft beten wir für den Herrn, dass er eine zerbrochene Ehe wieder in Ordnung bringt und planen bereits, bei der Scheidung zu helfen. Oder für einen Sünder beten, dass er gerettet wird, aber bezweifeln, dass das jemals passieren wird. Das ist die Wachsamkeit und die Erwartung, von denen ich spreche. Wie können wir diese Zweifel überwinden? Wir müssen uns ständig an unseren Gott erinnern und ihn kennen. Wir müssen uns an seine Verheißungen bezüglich des Gebets erinnern. Ich kann dir nicht genau sagen, wie du das tun sollst. Alles, was ich dir sagen kann, ist dies. Die Heilige Schrift fordert dich und mich auf, mit Erwartung zu erbeten. Und Erwartung kommt nur, wenn man Gott kennt. Heilige haben immer zu Gott gebetet. Auch Jesus, der Sohn Gottes, weil sie Gott kannten. Und sie kannten ihn so gut, dass sie an Gottes Macht glaubten. Und sie glaubten an die Fähigkeit Gottes zu helfen. Und vor allem aber glaubten sie an Gottes Bereitschaft zu helfen. Kennst du diesen Gott? Ist diese Beschreibung deine Sicht von Gott? Glaubst du das auch von ihm? Es ist wichtig, weil dein Glaube an Gott und deine Beziehung zu Gott bestimmen, was du von Gott erwarten. Ich möchte das nochmal klar sagen. Dein Glauben an Gott und deine Beziehung zu Gott bestimmen, was du von Gott erwarten. Ebenso werden sich deine Zweifel und Missverständnisse in deine Gebete widerspiegeln. Mit anderen Worten, von einem fernen Gott oder einem machtlosen Gott oder einem unfreundlichen Gott oder einem unbekannten Gott werden wir nicht viel erwarten. Wir werden aufhören, etwas zu erwarten, wenn wir glauben, dass Gott uns in der Vergangenheit enttäuscht oder im Stich gelassen hat. Er ist allmächtig. Er ist immer bereit zu helfen. Aber er bleibt auch unabhängig. Und daran müssen wir uns erinnern. Wie jeder gute Vater ist die Antwort Nein genauso wichtig wie Ja. Wir müssen ihn kennen, aber auch ihm vertrauen. In der Erwartung, dass er alles zu seiner Ehre und unserem Besten wirken wird. C.S. Lewis erinnert uns daran, dass in Gethsemane der heiligste aller Bittsteller dreimal betete, dass ein gewisser Kelch von ihm abfallen möge. Und Gott tat es nicht. Gott sagte nein. Um richtige Erwartungen zu haben, müssen wir unseren Gott so kennen und ihm so vertrauen, wie er wirklich ist. Unser Wissen und Vertrauen in Gott beeinflusst alles, was wir tun. Ich habe ein sehr anschauliches Beispiel davor. Es kommt aus 4. Mose 13. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Mose in 4. Mose 13 12 Kundschafter aussandte, um das Land zu besichtigen, das Gott seinem Volk versprochen hatte. Bitte lasst mich kurz beschreiben, wer diese 12 Männer waren. Diese Männer waren zusammen Sklaven in Ägypten gewesen. Sie waren unmittelbare Zeugen von jeder der 10 Plagen. Sie sahen das Wasser, das sich in Blut verwandelte. Die Schädlinge, die Dunkelheit, die Zerstörung und den Tod. Sie haben alles gleich gesehen. Diese 12 Kundschafter in 4. Mose 13. Und dann, als wäre das nicht schon außergewöhnlich genug, doch durchquerten sie das Rote Meer auf trockenem Boden. Das ist eine der größten Wunder des Alten Testaments. Nur um sich dann umzudrehen und zu sehen, wie die mächtige Armee der Welt von den Wellen weggespült werden würde. Dann würden sie tagsüber von einem Volk und nachts von Feuer durch die Wüste geführt. Gott ließ Nahrung für sie von Himmel regnen und ließ frisches Wasser aus Felsen sprühen. Auf dem Berg Sinai sahen sie einen Anblick seiner Herrlichkeit und erschraken zu Tode. Sie sahen, wie die Erde bebte und wie der Berg zitterte und wie strahlend das alles war. Und dann erreichten sie das Land, genau wie Gott es gesagt hatte. Alle diese 12 Männer. Und genau wie Gott es gesagt hatte, entdeckten sie die Kundschafter, dass es ein wunderbares Land war, in dem Milch und Honig fließen. Die Weintrauben sind so groß, dass man sie auf Stangen tragen muss. Es ist eine fruchtbare und fantastische Heimat für das Volk Gottes. Genau wie Gott es gesagt hat. Vielleicht erinnert euch da auch daran, dass die Kundschafter die jetzigen Bewohner beobachteten. Sie waren groß und grimmig. Die Israeliten sagten, wir sehen aus wie Grashüpfer, wenn wir neben ihnen stehen. Sie haben große Städte mit riesigen Mauern. Und das war der Bericht von den Kundschaftern. Ich frage euch, hast du jemals gedacht, Mensch, wenn ich nur ein Zeichen von Gott sehen konnte, würde ich ihm für immer vertrauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, alle diese Wunder zu sehen? Von diesen 12 Männern. Jeder Kundschafter, alle 12, hat all das erlebt und beobachtet. Alles war das Gleiche für alle 12. Aber erinnert euch auch daran, was ist passiert? Sie waren sich aber völlig uneinig, was sie dann tun sollten. Sie haben alles gleich gesehen, Aber sie sind nicht damit einverstanden, was sie tun sollten. 10 von ihnen kamen zu einem Schluss und die 2 kommen zu einem anderen Schluss. 10 sagten, ja, okay, ich weiß, was Gott schon getan hat. Und ich weiß, was Gott schon gesagt hat. Aber jetzt, das ist unmöglich. Diese Feinde, die sind zu groß. Wir müssen nach Ägypten zurückkehren. Aber was hat die 2 gesagt? Nein, wir vertrauen auf dem Herrn und glauben, dass er uns dieses Land geben wird. Genau wie er gesagt hat. Er war uns bisher treu und wird uns auch weiterhin treu bleiben und sein. Was ist der Unterschied zwischen diese 10 und diese 2? Die hatten dieselbe Erfahrung, dieselbe Beobachtungen, dasselbe alles. Es ist nur die Augen. Nur die Augen sehen anders. 10 wandelten im Schauen, nicht im Glauben, und 2 wandelt im Glauben, nicht im Schauen. Die anderen 10 sahen viele Dinge und Wunder, aber ihre Augen sahen nicht den Herrn. Sie wussten, wo sie gewesen waren. Sie wussten, wohin sie gingen, aber sie kannten Gott nicht. Sie sahen Feinde und Schwierigkeiten, und das prägte ihre Erwartungen und ihr Vertrauen. Aber die anderen beiden Kundschafter hatten Augen des Glaubens. Sie sahen Gott. Ihre Augen sahen nicht erst die Schwierigkeiten und Umstände, sondern sie blickten zuerst aufwärts zum Herrn. Sie kannten ihn und sein Wort. Und deshalb waren sie wachsam, erwartungsvoll und vertrauten auf ihn und sein Wort. Kennst du diesen Gott? Vertraust du ihm? Welche Art von Kundschafter wärst du gewesen? Und was sagt dein Gebetsleben darüber aus, welche Art von Kundschafter du gewesen wärst? Das Wort sagte uns, seid wach im Gebet. Und um im Gebet wachsam zu sein, müssen wir unseren Gott kennen. Das bringt uns zum letzten Grundsatz. Grundsatz Nummer 3 von dem Text. Wir müssen im Gebet dankbar sein. Wir müssen dankbar sein. Wir müssen beharrlich sein, wachsam sein und jetzt dankbar sein. Und der Text endet mit der zweiten wichtigen Beschreibung des ausdauernden Gebets. Es ist ein dankbares Gebet. Wir sollen mit einer Haltung der Danksagung beten. Wenn ausdauerndes Beten voraussetzt, dass wir unsere Situation kennen und waches, erwartungsvolles Gebet voraussetzt, dass wir Gott kennen, dann ist der Schlüssel zur Dankbarkeit im Gebet, uns selbst zu kennen. Was meine ich damit? Ähnlich wie bei der Beharrlichkeit und der Wachsamkeit kann man diese Haltung der Dankbarkeit nicht vortäuschen oder herstellen. So funktioniert es nicht. Natürlich müssen wir auch unsere Lage kennen und unseren Gott kennen, aber wir dürfen nicht vergessen, wer wir wirklich sind. Was sagte die Bibel über uns? Es gibt unzählige Beispiele, aber hier sind 2. 1. Johannes 3. Seht euch, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und so sind wir. Oder Römer 5. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Verstehst du, was das bedeutet? Als wir noch Sünder waren. Das heißt, wie wir schon in den 10 Geboten gelesen haben, mitten im gleichzeitigen Brechen aller 10 Geboten, im Weglaufen, Rebellieren, Verstecken, ist Christus in diesem Moment für dich gestorben. Um die Worte aus Epheser 2 zu verwenden, waren wir tot in unserer Sünde, Jeder, der keinen rettenden Glauben hat, ist tot. Nicht krank, nicht verletzt, nicht behindert, nicht unwissend und nicht uninformiert. Sie sind tot. Sie können diese Dinge sein oder nicht, aber ist egal. Es macht keinen Unterschied, weil der Schrift sagt, dass sie tot sind. So waren wir. Vor der reichen Liebe von Gott, dem Vater, waren wir tot. Abgesehen von der gnädigen Stellvertretung Christi, waren wir tot. Und vor der erneuernden Kraft des Heiligen Geistes, waren wir tot. Aber durch sein eigenes Leben und um den schrecklichen und hohen Preis Christi hat er uns erkauft. 2. Korinther 5. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir waren zwar tot, aber wir sind es nicht mehr. Wir sind lebendig in Christus. Wir sind gewachsen, gewaschen, gereinigt und geheiligt. Und jetzt sind wir ein Teil von Gottes heiliger Familie und seinem Reich. Was bedeutet es, ein Teil von Gottes Familie zu sein? Das sagen wir oft, aber was bedeutet es? Nun lass mich kurz ein Beispiel geben, das ich auch meinen Kindern gebe. Nehmen wir an, dass meine Kinder einen Freund zu Besuch bei uns zu Hause haben. Und wir nennen ihn David. Und wenn er zu uns kommt, ist er ein tolles Kind. Er befolgt alle Regeln. Er tut genau, was wir sagen. Räumt hinter sich auf. Er ist lustig, freundlich und wirklich nett. Er ist rundum großartig und er verschönert unsere Zeit und unser Zuhause. Was für ein Kind. Aber also frage ich die Kinder. Bedeutet das dann, dass David plötzlich mein Sohn ist oder wird? Und sie sagen nein. Und sie haben recht. Dieser David kann so gut sein, wie er nur sein kann. Er kann alles tun. Und doch würde es nie etwas an seinem Status ändern, mein Sohn zu sein. Und deshalb hätte er auch nie das Recht, in meinem Haus zu wohnen oder auf meinen Besitz zuzugreifen. Wir geben es ihm vielleicht für eine kurze Zeit, aber eines Tages wird David nach Hause gehen müssen. Sein Zuhause ist nicht bei uns. Auf der anderen Seite können meine eigenen Kinder die schlimmsten sein. Sie können sich über jede Regel hinwegsetzen. Sie können das Haus verwüsten. Sie lassen überall ihre schmutzigen Teller und Kleidungen liegen. Ihr Essen verschütten. Überall Schlamm hinterlassen. Und sie können alles falsch machen. Und es wäre sehr frustrierend und würde viele Konsequenzen nach sich ziehen. Aber ihr Status ändert sich nicht. Sie werden immer einen Platz in meinem Haus haben. Sie werden immer ein Zimmer haben, denn sie sind ein Teil meiner Familie. Das ist es, was uns im Königreich gegeben würde. Das ist es, was wir sind. Denn Christus hat uns erkauft und unsere Konsequenzen getragen. Und der Vater hat uns in seine Familie aufgenommen. Genau wie wir hier auf dem Bild sehen. Unsere Danksagung im Gebet und die Gewissheit, die wir darin haben, kommen nicht nur daher, dass wir Gott kennen, sondern auch, dass wir wissen, wer wir sind, wo wir waren, was wir verdienen und was wir nicht verdienen oder was uns nicht gegeben würde. Wenn wir beten, sprechen wir nicht einfach zu irgendjemandem, sondern zu unserem Erlöser. Derjenige, der für uns herabgestiegen und gestorben ist. Und wenn wir beten, sprechen wir zu unserem Vater. Nicht zu einem menschlichen König, nicht zu unserem Chef, nicht zu unserem Kanzler und nicht zu einem Fremden. Wenn du diese Gnade kennst, wenn du siehst, wie wenig du es verdienst, in einer solchen Lage zu sein, zu einem heiligen Gott zu sprechen und ihn Vater zu nennen, dann versichere ich dir, dass du nicht feststellen musst, um dankbar zu sein. Ist diese Geschichte aber deine Geschichte? Spricht diese Verse über dich? Kennst du dich selbst? Bist du dich deiner Sünde und deiner völligen Abhängigkeit von Gott bewusst? Und kennst du die Liebe und Güte, die er für dich gezeigt hat? Jede Gelegenheit für Sünder wie uns, mit unserem heiligen Gott zu sprechen, ist die Chance unseres Lebens. Und welch ein Privileg ist es, jede Zeit zu ihm zu kommen, wenn wir es wünschen. Dieses Gottes Wort, gepreisen sei er. Amen.